Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5 darf ich euch alle heute Morgen ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Herzliche Grüße auch an Frau Lommel, unsere Organistin, und alle diejenigen, die sich später den Gottesdienst in elektronischer Form nochmal anhören werden. Folgendes habe ich abzukündigen. Am Montag am 29.08. findet um 19.15 Uhr der Gebetskreis in Medenbach statt. Am Freitag, den 2.09., ist um 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt dafür Hofgut Neustadt in Breitscheid. Sonntag, 4.09., ganz herzliche Einladung zum Gottesdienst hier um 11 Uhr in Medenbach, gewohnterweise. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 71 Euro und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Allen Gebern ganz herzlichen Dank dafür. Gott segne auch die Verwendung der Gaben und alle Gebenden. Die heutige Kollekte ist für besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD bestimmt. Evangelische Freiwilligendienste bieten vor allem jungen Menschen Möglichkeiten, sich für andere zu engagieren und dabei Kirche und Diakonie näher kennenzulernen. Um die Einsätze der meist jungen Freiwilligen besser begleiten zu können, werden zum Beispiel neue digitale Möglichkeiten der Seminararbeit sowie Konzepte und Fortbildungen zur Begleitung in Krisensituationen aufgelegt und weiterentwickelt. In der Woche vom 5. bis 10. September findet die Kleidersammlung für Bethel statt. Altkleidersäcke können am Ausgang mitgenommen werden. In Breitscheid ist das Gemeindehaus in der Zeit vom 5. bis 10. September nachmittags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zum Abstellen der Säcke geöffnet. Und in Medenbach können die Säcke wie gewohnt bei Käthe Nikodemus abgegeben werden. Schon heute die herzliche Einladung zum Missionsabend am 10. September um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Breitscheid und zum Missionsgottesdienst am 11. September um 10 Uhr in der Kirche in Breitscheid. Zu Gast wird Pastor Dr. Joachim Lüdemann von der Hermannsburger Mission sein, der über seine Arbeit in Südafrika und die kirchliche sowie gesellschaftspolitische Lage dort sowie von seinen heutigen Aufgaben berichten wird. Soweit meine Abkündigungen. Kannst du mir mit dem Lied helfen? Was steht? 584, das Lied singen wir jetzt.
feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade wieder dazu ein, dass wir gemeinsam den Psalm für heute sprechen. Das ist der 113. Wir tun das im Wechsel. Ich beginne und bitte die Gemeinde, die eingerückten Sätze zu sprechen. Halleluja! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Wer ist wie der Herr unser Gott, der hoch oben thront in der Höhe? Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schmutz. Und der unfruchtbaren Frau schenkt er Kinder, damit sie eine glückliche Mutter wird. Halleluja! Lasst uns diesen Herrn anbeten. Kennen und beten. Unser Lob für dich, heiliger Gott, fällt oft so klein aus. Mit unserem Dank sind wir erschreckend schnell fertig. Irgendwie achten wir im Leben auf so viel nebensächliche Dinge. Hilf uns, dich und dein Gebot im Blick zu haben. Herr, erbarme dich. Ganz großer Freude besingt der Psalmist des 119. Psalms, dieses längsten Psalms der Bibel, das Wort Gottes, die Gebote Gottes. Und an einer Stelle, er drückt es an vielen Stellen aus, an einer, die ich jetzt rausgreife und uns zuspreche, klingt das dann so. Ich freue mich über den Weg, den mir deine Mahnungen weisen, so wie ich mich über großen Reichtum freue. Lasst uns Gott ehren. Nicht hochmütig will ich sein, sondern demütig. Lass mich hören auf dein Wort her. Amen. Jetzt bitte ich darum, dass wir zur Lesung wieder aufstehen.
Ich lese aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinaus, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jene Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Halleluja.
Unser Glaubensbekenntnis singen wir heute. Das ist die Liednummer 184. Und ja, wir dürfen auch gerne dazu stehen bleiben. Es singt sich im Stehen ohnehin besser als im Sitzen. Das Thema für den heutigen Sonntag ist uns ja schon vorgegeben. Wir haben es in dem Wochenspruch gehört, wir haben es gerade in der Lesung gehört. Und jetzt hören wir den Predigttext aus dem 2. Samuelbuch, aus dem 12. Kapitel. Diese Geschichte, die ich jetzt vorlese, hat natürlich eine Vorgeschichte und darum geht es so los. Da sandte Gott der Herr den Propheten Nathan zum König David. Als der Prophet zu David kam, sagte er, In einer Stadt leben zwei Männer. Der eine ist reich, der andere arm. Der Reiche besitzt viele Schafe und Rinder, der Arme hat nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hat. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es isst vom Teller des Mannes, trinkt aus seinem Becher und es schläft in seinen Armen. Er behandelt es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes, doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er. Wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen 4 Lämmer für das eine geben, das er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und vor den Mordabsichten des Königs Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn geschenkt und seine Frauen und Israel und Juda. Und wenn das dir noch nicht genügte, hätte ich dir noch viel mehr gegeben. Warum hast du das Wort des Herrn missachtet und etwas so Schreckliches getan? Denn du hast den Hethiter Uriah durch die Ammoniter ermorden lassen und seine Frau gestohlen. Von jetzt an wird das Schwert eine ständige Bedrohung für deine Familie sein. Denn du hast mich missachtet, indem du die Frau des Hethiters Uriah zu deiner gemacht hast. Und weiter spricht der Herr: Ich werde deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan. Ich werde es dir öffentlich vor den Augen ganz Israels antun. Da bekannte David gegenüber Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete: Ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Als Nathan nach Hause zurückkehrt, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, der Mann kniet an der Wiege seines Kindes. Sein Gesicht ist aschgrau. Die eine Hand seiner Frau krampft sich um seine Hand, mit der anderen Hand tupft sie sachte ein nasses, kühlendes Tuch auf die Stirn des kleinen Wesens, dessen Körper im Fieber glüht. Tränen treten dem Vater in die Augen. Der Arzt sagt, er wisse keinen Rat mehr. Alles meine Schuld, weiß der Mann. Alles meine verdammte Schuld. Mit rot geweinten Augen und zusammengepressten Lippen sieht die Frau kurz zu ihm hinüber. Dann wendet sie sich wieder dem Kind zu. Er löst sich aus ihrem Griff und verlässt mit schnellen Schritten das Zimmer. Er hält es bei dem Kind kaum aus. So irrt er durchs Haus und steht plötzlich auf der Penthouse-Terrasse. Hier hat er alles begonnen. An jenem Sommerabend, als er den Blick über seine Stadt schweifen lassen wollte und diese wunderschöne junge Frau beim Baden im Garten in unmittelbarer Nachbarschaft erblickte. Wäre er doch nur seinem ersten Impuls gefolgt und zurückgetreten, um seinen Blick abzuwenden. Stattdessen blieb er stehen und konnte seine Augen nicht mehr von ihr reißen. Ja, ihr Anblick verfolgte ihn bis hinein in seine Träume. Gleich am nächsten Morgen zog König David Erkundigung ein. Sie war die Frau eines seiner Elitesoldaten, Uriah des Hethiters. Sie hieß Bathsheba, Tochter der Vollkommenheit. Ja, das war sie in seinen Augen, die vollkommene Frau. So eine wie sie hatte er nie zuvor gesehen. Der König hatte Lust darauf, sie näher anzusehen und kennenzulernen. Er lud sie ein, in den Palast zu kommen. Und dann sprach er freundlich mit ihr. Aber er hatte sich längst nicht mehr in der Gewalt. Obwohl er ihre erschrockenen Augen sah, hieß er sie die Nacht über bei ihm zu bleiben. Und erst am nächsten Morgen entließ der König sie. Wenige Wochen danach hielt er ihren Brief in den Händen. Sie war schwanger. Eine prekäre Situation. Das durfte sich nicht zur Staatsaffäre auswachsen. David handelte schnell und überlegt. Der Offizier war sofort von der Front nach Hause zu befehlen. Es war gerade Krieg gegen das Nachbarland. Der König bestellte also Uriah zum Rapport. Er sprach freundlich mit ihm und schickte den Mann anschließend nach Hause. Doch der Mann hatte seine eigene Vorstellung von Ehre. In soldatischer Verbundenheit zu seinen Kameraden im Feld entschied er, nicht bei seiner Frau, sondern beim Palasttor zu schlafen. Der König war überrascht und brauchte einen Plan B. Da schrieb er einen Befehl an den Oberbefehlshaber. Das war sein Neffe Joab. Und diesen Befehl gab er dem Offizier mit. Uriah nahm sein eigenes Todesurteil mit zurück an die Front. Wenige Tage später kam er bei einem Himmelfahrtskommando ums Leben. So weit, so schlecht. Der König glaubt, mit diesem verdeckten Mord das Problem aus der Welt geschafft zu haben. Nach Ende der Trauerzeit holt er Bathsheba zu sich und heiratet sie. Sie wird eine seiner 8 Frauen. Das Kind wird geboren, aber nichts ist gut. Der König heiratet eine Kriegerwitwe? Die Hofklatschpresse recherchiert und schnappt über vor Gerüchten. Es dauert nicht lange, da hat der eine und andere Diener eine Bemerkung fallen lassen. Und schon erzählt man sich die Fakten hinter vorgehaltener Hand, versteht sich. Der König weiß von nichts. Er hat doch alles richtig gemacht. Es ist genauso wie bei uns in unseren Tagen. Aber ich schaue gar nicht auf die Politiker. Ich schaue auf mich selbst, wie leichtfertig rede und wie sorglos handle ich manchmal gegen Gottes Gebot. Doch Gott lässt David das nicht durchgehen. Genial, wie der Prophet Nathan den König zur Empörung führt, gegen diesen habgierigen Bürger. David verurteilt den Mann in gerechtem Zorn, wenn auch in der Sache überzogen, gleich mal zum Tode. Der nächste Satz des Propheten trifft den König dann wie ein Schlag zwischen die Augen. Du bist der Mann. Siedend heiß durchfährt es den König. Er würde gerne augenblicklich im Boden versinken. Scham und Reue begraben ihn unter sich wie eine mächtige Meereswoge. Hätte er doch nur. Wie gerne würde er das jetzt alles zurückholen und ungeschehen machen, aber das geht nicht mehr. Uriah ist tot und mit ihm zusammen auch die anderen Männer des Himmelfahrtkommandos. Joab, den Neffen und Feldherrn, hat David zur Mitschuld verleitet. Bathsheba hat mehrfaches Leid erfahren und sitzt nun verzweifelt bei ihrem sterbenden Kind. Und mit all dieser Schuld hat der König die Ehre Gottes verachtet. Der Prophet hat so recht. Gott hat ihm schon so viel Gutes gegeben. Was für ein wirklich schäbiger Dank ist das, was David Gott nun zurückgibt. Die Größe Gottes aber ist, dass er trotzdem vergeben kann. Doch vergeben heißt nicht, dass die Folgen der bösen Tat aufgehoben sind. Das Unglück ist freigesetzt. Auch meine Schuld wirkt sich aus. Bei niemand von uns ist das anders. Wir können Gottes Gebote übertreten, aber es hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen treffen immer auch Unschuldige. Das ist nicht Gott anzurechnen. Das geht auf unser eigenes Konto. Gott bestraft uns nicht, er weiß aber im Vorhinein, dass unser Ungehorsam gegen sein Gebot tragische Folgen hat. Du sollst nicht begehren, hat Gott nicht geboten, um uns einzuschränken, sondern um uns vor den überwältigend harten Folgen zu schützen, die wir nicht mehr gut machen können. Die Nationalsozialisten sprachen von einem Volk ohne Raum und behaupteten, ein Recht zu haben, Osteuropa zu erobern. Daraus wurde ein furchtbarer Vernichtungskrieg, der Millionen Menschen die Existenz kostete. Heute werden die ganz großen Begehrlichkeiten an der Börse gestillt. Der Krieg in der Ukraine hat schlimme Folgen, weil er gewaltiges Unrecht an der Börse nach sich zieht. Menschen bringen aus Habgier Weizen und Wasser und Energieträger wie Erdöl, Gas und Strom an die Börse. Und die Folgen sind, dass dadurch die Preise für Grundnahrungsmittel in die Höhe getrieben werden, wenn irgendetwas im System hakt. Die Börsianer freuen sich. Und andere Menschen hungern und frieren und sterben. Habgier und Ichsucht sind die größten Produzenten von Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und wir rutschen in Deutschland gerade aus vielerlei Gründen auf die Seite der Verlierer. Aber anders als König David übernimmt dann niemand die Schuld und niemand bereut sein Tun. Einen letzten Blick sollten wir auf König David werfen. Drei seiner Söhne haben die habgierige und ehebrecherische Tat ihres Vaters nicht vergessen. Und leider haben sie sich diese, ausgerechnet diese, zum Vorbild genommen. Es war Davids Sohn Abschalom, der sich eines Tages als Gegenkönig ausrufen ließ und seinen älteren Vater zwang, aus Jerusalem zu fliehen. Und dann hat dieser Sohn sich tatsächlich als neuer König die Frauen seines Vaters genommen. Schreckliche Spätfolge eines Ehebruchs. Um das unschuldige Neugeborene hat David übrigens bis zu dessen Tod Gott in den Ohren gelegen. David hat es bis zuletzt für möglich gehalten, dass Gott, wenn er fastet und betet und fleht, das Unabänderliche ändern kann. Das nehme ich als Vorbild für meinen Glauben mit. Gott kann über meine Schuld hinaus gnädig sein, und ich will wach bleiben wie David und Gott in den Ohren liegen. Amen. Wir gehen jetzt zum Abendmahlsteil über und werden zunächst nochmal ganz dicht an diesen König David rangeführt. Und seine Geschichte wird sich jetzt mit unserer Geschichte verbinden. Er hat im Nachgang zu dem, was er da erlebt und durchlebt hat, ein Lied geschrieben. Das ist der Psalm 51. Der ist in unserem Gesangbuch in der Nummer 727 als Psalm aufgeführt. Und ich möchte den jetzt eingangs des Abendmahlsteiles mit euch und Ihnen zusammen sprechen. Wir sprechen ihn als Ganzes miteinander, und wem das möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. So bitten wir dich, heiliger Gott, denn du kennst uns. Du weißt um unsere Herzen, du weißt um unsere Gedanken, du weißt um das, was wir getan haben oder was wir eben nicht getan haben. Du allein wirst ganz Recht behalten und dir wollen wir die Ehre geben. Wollen dir danken, dass wir in dir, Jesus, in deinem Blut Vergebung finden können. Und so preisen wir dich mit deiner ganzen Gemeinde im Himmel auf Erden und singen dir heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth.
Miteinander das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmet hin und esst davon. Dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut solches, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet und trinket daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Tut solches, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes. Friede des Herrn sei mit dir. Lasst uns diesen Friedensgruß einander sagen. Und jetzt lade ich ein zum Abendmahl, und nicht ich lade ein, sondern Jesus lädt uns ein. Das heißt, jeder und jeder ist willkommen, niemand ist gezwungen, dazu zu kommen. Heute möchte ich es so machen, dass wir zum Kommen des Abendmahls das Lied "Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst" singen und dann jedes Mal, wenn wir die Gruppe wechseln, es wird wohl nur einmal sein, wir sind nicht so viele, dass wir dann auch dazwischen noch einmal dieses Lied singen. Jetzt singen wir es als erstes einmal noch am Platz stehend und dann bitte ich die erste Gruppe zu kommen.
du sollst sein Segen sein. Geht hin in Frieden. Amen.
So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die ein zerschlagenes und demütiges Herz haben, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Geschlagenen. Geht hin im Frieden des Herrn. Dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. O Herr, bleib bei uns, komm, O Herr, Leben der Welt, weisen deinen Tod, wir glauben, dass du dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o Herr, bleib bei uns. Komm, o Herr, Leben der Welt. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir danken dir, Jesus, dass wir deine Gäste sein durften. Und nun gehen wir, dein Leben in uns tragend, ein jedes dorthin, wo du uns brauchst. Die Christinnen und Christen im Osten der Republik Kongo erleben Überfälle von islamischen Extremisten auf ihre Dörfer. Wir beten für ein Ende der Gewalt und für Heilung der Verletzungen an Leib und Seele. Lass unsere Glaubensgeschwister dich als ihren guten Hirten erfahren. Und wieder
bitten wir dich, heiliger Gott, schenke, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Wir bitten dich aber auch, dass unsere Regierung die vielen Warnungen hört und den Schaden von unserem Land noch abwendet. Hilf uns, dass wir deine Gebote ernst nehmen und überzeugend für dein Wort eintreten. Amen. Alles ist an Gottes Segen gelegen. Das singen wir nun zum Schluss in dem Lied 352.
Wir dürfen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.